Vergangene Woche gab es ja eine Menge Ärger wegen und um Amazon. Die ARD hatte da eine Doku ausgestrahlt und in der wurden die schlechten Arbeitsbedingungen für Leiharbeiter in einem deutschen Logistikzentrum offengelegt. Daraufhin gab es viele ätzende Kommentare und viel Empörung, vor allem auf den deutschen Facebook-Seiten bei Amazon und auch auf unseren Facebook-Seiten, bei derer die wissen, habt ihr eurer Meinung ordentlich Luft gemacht, eben über Amazon. Und das ging dann von wir sind alle mitschuld bis hin zu die Politik muss was ändern. Das ist Martina Schulte aus unserem Webschau-Team. Du hast die Diskussion ja vergangene Woche schon verfolgt, ne? Wie das alles mit Amazon und der Aufregung so verlaufen ist. Was ist denn davon nach dem Wochenende noch übrig geblieben? Ist was Neues dazugekommen?
Ja, es gab schon ein paar Reaktionen, vielleicht zunächst ins Ausland, der Independent, die New York Times, auch The Verge, das ist so ein bekanntes amerikanisches Online-Magazin, die haben groß darüber berichtet. Hier bei uns hat sich die Politik zu Wort gemeldet. Arbeitsministerin von der Leyen hat Aufklärung über die Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitern bei Amazon gefordert. Und dieser Leiharbeiterfirma, die mit Amazon zusammenarbeitet, mit Lizenzentzug gedroht. In eine ähnliche Richtung äußerte sich auch der hessische Ministerpräsident und der Chef der hessischen Arbeitsagentur. Beide wollen eine Untersuchung der Arbeitsbedingungen. Und die Gewerkschaften haben sich geäußert, aber die werfen Amazon ja auch schon seit längerem vor, gerade Saisonkräfte schlecht zu bezahlen und mit strengen Kontrollen und Überwachung zu gängeln.
Jetzt wurde in dem Film ja vor allem auch eine Security-Firma scharf kritisiert, ne, die da vor Ort die Leiharbeiter quasi in der Unterkunft beaufsichtigt. Haben die sich inzwischen mal zu diesen Vorwürfen in der Doku geäußert?
Ja, dieser private Sicherheitsdienst Hensel European Security Service, abgekürzt HESS, der die ausländischen Mitarbeiter schikaniert haben soll, hat auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Und in dieser Pressemitteilung wird der Vorwurf, das Unternehmen pflege rechtsradikale Ansichten, zurückgewiesen. In der Pressemitteilung wird auch bestätigt, dass Zimmer durchsucht worden sind. Diese Durchsuchungen seien allerdings zur Dokumentation etwaiger Beschädigungen oder abhandengekommener Sachen im Einvernehmen mit dem Hotelbetreiber erfolgt und sie seien auch nicht rechtswidrig. Es gehöre zum Auftrag des Sicherheitsdienstes, Zitat, Hoteleigentum der unterbringenden Gastwirte vor Diebstahl und Beschädigung zu schützen.
Genau, also, und auch mal so ein Zimmer zu durchsuchen, wenn die Bewohner gerade nicht da sind. Ne?
Genau.
Ja, würde mich auch freuen. Bei uns auf den Facebook-Seiten, ne, da gab es unglaublich viele Kommentare von unseren Usern, dass sie jetzt aufhören würden, über Amazon zu bestellen. Also eine Art Boykott. Ist aus diesem Boykott tatsächlich was geworden?
Man kann natürlich von hier aus nicht feststellen, wie viele Menschen tatsächlich ihr Amazon-Konto gelöscht haben. In meinem Bekanntenkreis haben es einige Leute gemacht. Was man auch feststellen kann, ist, dass die deutsche Amazon-Facebook-Fanseite nach wie vor von wütenden Kommentaren überschwemmt wird. Also der Strom nimmt keinesfalls ab. Aber man muss auch feststellen, diese Seite verzeichnet unvermittelt 2,8 Millionen Fans. Seit dem Beginn der Berichterstattung am 13.02. hat die Seite sogar rund 5.000 Fans dazugewonnen. Das kann man mit dem Social Media Analyse Tool Quintly ganz gut feststellen. Ich habe die Seite hier mal aufgerufen und da siehst du, vor dem Bericht hat Amazon immer so Fans dazugewonnen. Ne?
Genau. Also um die 2.000 rum pro Tag, manchmal 4.000 und zuletzt am 14.02., also am Valentinstag 6.000, über 6.000.
Genau.
Der erste Verlust war dann tatsächlich an dem 15., also am Freitag. Ne?
Genau.
Aber nur minus 558, also wirklich wenig.
Also man sieht, es hat schon Auswirkungen gehabt. Also einige Leute scheinen sich wirklich als Fans von der Seite abgemeldet zu haben. Aber insgesamt fallen diese Verluste eigentlich, machen die halt nicht irgendwie wirklich was aus. Noch eine Neuigkeit in puncto Boykotte. Man hätte jetzt auch vielleicht vermuten können, dass viele Verlage sich als Verkäufer zurückziehen von Amazon. Da habe ich aber bisher nur eine Meldung gefunden, und zwar der Verlag C.H. Schröer. Der hat angekündigt, Amazon zu verlassen, und die haben einen offenen Brief veröffentlicht im Börsenblatt des deutschen Buchhandels. Darin ist zu lesen über Amazon: Sie waren es nie und werden es auch künftig nicht werden. Ein Unternehmen, das Menschen wie Menschen, das Verlage wie Partner, das Kunden wie Könige und Kaiser behandelt. Wir können daher nur die Konsequenzen ziehen und sagen Adieu. Aber das ist das einzige Adieu, was ich jetzt zumindest finden konnte.
Von Verlagsseite. Hat Amazon denn auf all das inzwischen reagiert? Weil letzte Woche waren die Reaktionen ja eher so mau bis aussitzen. Ne?
Daran hat sich auch bis jetzt nichts geändert, außer diesen dürren Stellungnahmen der letzten Woche. Die waren ja auch nur schriftlich und da haben auch alle die gleiche bekommen. Hat sich die Firma nicht weiter geäußert, nicht gegenüber der Presse, auch nicht auf den eigenen Social-Media-Seiten. Da lassen sie diesen Shitstorm also auch weiterhin ins Leere laufen. Und es sieht auch aus, als würde diese Taktik durchaus aufgehen. gehen. Wolfgang Michael schreibt dazu bei Carter, die Netzpolitiker und die Konsumenten reagieren bisher eher verhalten auf diese Enthüllung. Kein großer Shitstorm, kein Protest. Für ihn ergibt sich daraus eine wichtige Frage, nämlich, ist die reale Arbeitswelt ein netzuntaugliches Thema? Sind die Vorwürfe im Vergleich zu den Praktiken anderer Unternehmen, die Leiharbeiter beschäftigen, nichts Besonderes?
Glaubst du, das ist tatsächlich auch ein Grund dafür, warum sich das bis jetzt nicht zu einem richtigen Shitstorm ausgewachsen hat?
Man kann ja natürlich jetzt unheimlich viel spekulieren. Man kann zum Beispiel feststellen, dass bei diesem Thema die kontroverse Position fehlt. Denn diese beklagenswerten Zustände, die der Film schildert, darüber sind sich im Netz eigentlich alle einig.
Ja, das findet keiner gut, klar.
Genau. Und Themen, die richtig groß werden im Netz, denken wir zum Beispiel mal an die Aufschreidebatte. Mhm. Bei denen ist es oft so, dass es zwei kontroverse Positionen gibt, die sich dann so richtig hochschaukeln und die damit dann sozusagen die Diskussion oben halten. Das ist hier nicht gegeben. Interessant fand ich aber noch zwei inhaltliche Gedanken, die sich das linke Blog Publikative.org und der Blogger Jan Falk dazu gemacht haben. Zunächst mal zu Publikative.org. Die schreiben hier, der Skandal um Pferdefleisch und Discounter-Fastfood und die Empörung über die Arbeitsbedingungen bei Amazon zeigen in Wirklichkeit, wie schlecht der Zustand der Kritik hierzulande ist. Es bleibt ein Austausch von Banalitäten, moralischen Empörungen und ideologischen Selbstversicherungen. Und im Blog Öfferdinger Freidenker schreibt Jan Falk, für beide Skandale solle, meinen viele Kommentatoren, letztlich der Konsument mit seinem Geiz und seiner Bequemlichkeit verantwortlich sein. Doch wer das glaubt, der sei auf den geschickten Spin der Wirtschaft reingefallen.
Also die Wirtschaft stellt es absichtlich so dar, als würde sie dem Konsumenten doch nur liefern, was er will, nämlich möglichst günstige Preise. Und die könne man eben nicht anders liefern, als zum Beispiel, indem man Leiharbeiter ausbeutet oder was.
Nee, also es geht eigentlich so eher in die Richtung, was eigentlich auch auf unseren Facebook-Seiten so zu lesen war. Was man derzeit in vielen Leitartikeln liest, bei Twitter oder eben auch bei uns, ist, dass die Konsumenten von den günstigen Preisen oder der bequemen Lieferung frei Haus profitieren, dass sie das eigentlich alles gar nicht anders wollen und dass wir als Konsumenten eigentlich eine Mitverantwortung tragen. Also bei Twitter zum Beispiel hat Bias Fuentes geschrieben, also er hat den linken Bloggern vorgeworfen, alle, die Nachdenkseiten, Jens Berger, Lutz Haustein, die alle verkaufen ihre Bücher trotz dieser beklagenswerten Zustände weiter auf Amazon. Und seine These ist sozusagen, wenn man das alles weiß und Amazon nicht boykottiert, gleichzeitig aber kritisiert, dann läuft das ja alles ins Leere. Das heißt, das Argument, nicht Amazon soll sich ändern, sondern wir als Kunden, wir müssen denen quasi unser Geschäftsverhältnis entziehen und so Druck ausüben. Und das hält Jan Falk aber für falsch, weil es die Verantwortung natürlich auf den Falschen, nämlich auf den Konsumenten verschiebt.
Beziehungsweise, weil sich nicht alle Konsumenten ein anderes Verhalten leisten können, wahrscheinlich auch.
Genau.
Oder?
Er schreibt nämlich hier, die Annahme einer Mitverantwortung des Konsumenten für die Produktionsverhältnisse scheint heute fast selbstverständlich. Er aber meint, Bio und Manufaktum kaufen sind nette Hobbys der oberen Mittelschicht, die es ihnen erlauben, sich kulturell zu distinguieren. Die Auswirkungen auf die realen Produktionsverhältnisse bleiben punktuell. Klassische Marktvariablen geben meist weiter den Ausschlag und das sind Preis, Qualität und Verfügbarkeit. Er schreibt, das Ideal des moralischen Konsums sei bei genauerer Betrachtung ziemlich anspruchsvoll.
Absolut.
Es setzt nämlich nicht nur einen gut verdienenden, sondern auch einen informierten und gutwilligen Käufer voraus. Und mit der sozialen Realität in vielen deutschen Haushalten habe das relativ wenig zu tun. Ergo, wenn wir daran was ändern wollen, können wir das eigentlich im Endeffekt nur in der Wahlkabine tun, weil dann die Verhältnisse erstmal geändert werden müssen, sagt er.
Ja, klar. Hat er irgendwo auch recht. Also ich würde unsere Mitverantwortung natürlich nicht ausnehmen. Ich finde auch jemand, der nicht so viel Geld hat, kann sich natürlich auch fragen, ob er unbedingt bei Amazon kaufen muss, wie wir alle das müssen. Also andererseits natürlich auch die Politik, auch das Unternehmen. Also ich finde, keiner von allen drei Seiten kann sich rausziehen, oder?
Nee, nicht wirklich. Bloß man hat das Problem, selbst wenn man bei Amazon kauft, also wie zum Beispiel dieser Kassettenrekorder, den ich da gerade gekauft habe für meinen Neffen, selbst wenn ich ihn nicht bei Amazon kaufe, bleibt ja die Frage, wer hat dieses Gerät hergestellt? Wo ist es hergestellt worden? Wer war daran beteiligt? Und deswegen, also die Verhältnisse, glaube ich, können wir alleine durch unser Verhalten auch nicht ändern. Also es muss so eine Mischung sein.
Sagt Martina Schulte, das war die Webshow.